NDR Info. Forum am Sonntag.
Ich bin eine Quotenfrau und ich finde es sogar gut, eine zu sein, weil ich wäre nie für den Bundestag angetreten, wenn nicht die Quote dafür gesorgt hätte, dass sich nicht Männer und Frauen um die Plätze streiten.
Ganz konkret gesprochen kann ich mich sehr dafür begeistern, dass in Firmen schon bei der Auswahl von Lehrlingen sofort gesagt wird, wir versuchen eine Pari-Pari, also 50-50 Einstellung von Lehrlingen zu machen, weiblich wie männlich. Und das sollte sich durch alle Führungsebenen und durch alle Ebenen eines Betriebes durchziehen.
Wenn wir in diesem Tempo so weitermachen, dann brauchen wir, glaube ich, 86 Jahre, bis wir die Vorgaben erfüllt haben. Das wäre zu lang. Also ein bisschen mehr Geschwindigkeit wäre gut.
Auf der Kriegsspur zum Erfolg. Warum die Frauenquote in der Wirtschaft so schleppend vorankommt. Eine Sendung von Cornelie Sonntag.
Kurze Szene aus der Satiresendung Heute Show. 4 dunkel gekleidete Manager debattieren heftig an einem Sitzungstisch. Vermutlich geht es um Marketingschwächen oder Gewinnmaximierung. Da tritt eine üppige Blondine in spärlichem Nachtclub-Outfit hinzu und drängt sich einem der Diskutanten auf den Schoß. Ätzender Kommentar des Moderators: Ach ja, die Frauenquote in Aufsichtsräten.
Ja, es gibt sie, sogar verbindlich, nachdem jahrelang darüber gestritten worden war, ob deutsche Firmen nicht auch dazu bewegt werden könnten, den Frauenmangel in den Spitzenpositionen freiwillig auszugleichen. Es hat nicht funktioniert.
Es ist gesagt worden, das gibt sich von allein. Die Frauen werden sich durchsetzen, weil sie ja ausgebildet sind und ja auch gut sind. Und die Frauen selber haben gesagt, wir wollen keine Quotenfrau sein. Aber die Entwicklung der letzten 30 Jahre hat gezeigt, dass von alleine sich nichts getan hat und auch nichts tun wird.
Sagt heute die SPD-Politikerin Gisela Bürk, die 1988 in Schleswig-Holstein zur ersten Frauenministerin einer Landesregierung überhaupt berufen wurde. Keine sehr euphorische Analyse der langjährigen Kämpferin für die Chancengleichheit von Frauen in Politik und Wirtschaft.
Im Mai 2015 verabschiedet, seit Beginn dieses Jahres wirksam, ist nun also das Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen. 30% der neu zu wählenden Aufsichtsratsposten in rund 150 großen Unternehmen müssen mit Frauen besetzt werden. Umgekehrt auch mit Männern, aber die sind in der Regel zahlreich vertreten. Etwa 3500 weitere Unternehmen sind verpflichtet, sich eigene Zielgrößen für einen Anstieg des Frauenanteils in Spitzenpositionen zu setzen. Entsprechendes gilt für den öffentlichen Dienst.
Um diese Regelung lagen sich in der vergangenen Legislaturperiode noch 2 Ministerinnen in den Haaren, Ursula von der Leyen und Christina Schröder. Ein Unionskollege verstieg sich damals zu der Bemerkung, die Ministerin soll mal nicht so weinerlich sein. Entsprechend lebhaft war die mediale Begleitmusik. Um das Vorhaben voranzutreiben, gründeten Frauen aus unterschiedlichen Bereichen und Berufsgruppen die bundesweit agierende Aktion Frauen in die Aufsichtsräte. Abgekürzt FIDA. Für Norddeutschland engagiert sich Kirsten Seuke, die selbst in diversen Aufsichts- und Beiräten tätig ist. Ich treffe die promovierte Rechtsanwältin mit den Arbeitsschwerpunkten Gesellschafts-, Steuer- und Medizinrecht in ihrem Büro mit Blick auf die Hamburger Binnenalster. Eigentlich war sie mal eine Gegnerin der Quote.
Ja, wie fast alle bei FIDA waren wir sicherlich diejenigen, die zunächst auf die Selbstverpflichtung vertraut haben, einsehen mussten, dass das nicht geklappt hat und auch nicht irgendwo befördert wird durch die Männer und dadurch eine Überlegung angestellt haben, wo wir am wirksamsten einen Druck ausüben können, damit wirklich Frauen mehr gefördert werden. Und da war für uns der Aufsichtsrat dieses Medium.
Nun also gibt es das Gesetz und die Startphase läuft ziemlich geräuschlos. Frage an Elke Ferner, die parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfamilienministerium. Ist es nicht ein allzu behutsames Instrument für die Erstürmung der Männerbastionen? Nein, findet die Sozialdemokratin und verweist auf die vorgesehenen Sanktionen.
Wer nicht mehr Frauen oder nicht mindestens 30% Frauen in seinem Aufsichtsgremium haben will, kann das haben. Aber die Plätze, die eigentlich von Frauen besetzt werden müssen, bleiben dann leer. Und dann kann es durchaus sein, dass es zu einer Disparität kommt zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmerseite. Da aber ich davon ausgehe, dass die Arbeitnehmerseite die Mindestquote erfüllen wird, hat auch die Anteilseignerseite ein gutes Interesse daran, nicht in die Minderheit zu geraten. Also ich gehe davon aus, dass diese Sanktion des leeren Stuhls wirken wird und sich alle dran halten.
Seit kurzer Zeit gibt es jetzt eine erste Zwischenbilanz zum Erfolg des Gesetzes. 50 Firmen, in denen inzwischen ein neuer Aufsichtsrat gewählt wurde, haben sich an die Auflagen gehalten. Aktuell liegt nun der Anteil weiblicher Mitglieder bei knapp 26%. Das ist ein Plus von 3,7%. Die Quote wirkt, erklärte Familienministerin Manuela Schwesig erleichtert. Der Bund, der natürlich bei einem solchen Gesetz mit gutem Beispiel voranzugehen hat, erreichte schon Mitte vergangenen Jahres bei den von ihm zu bestimmenden Aufsichtsratsmitgliedern einen Frauenanteil von 33%.
Nicht, dass deswegen die Bäume ob solche Erfolge in den Himmel wachsen. Schon gar nicht aus Sicht der Opposition im Bundestag. Elmshorn am Bauerweg. Im Parterre das geräumige Wahlkreisbüro der Partei Die Linke. Die Wände dekoriert mit Plakaten der Parteipromis Gregor Gysi, Katja Kipping, Sarah Wagenknecht. Die Bundestagsabgeordnete Cornelia Möhring aus Schleswig-Holstein ist stellvertretende Vorsitzende und frauenpolitische Sprecherin ihrer Fraktion. Sie nennt die Vorschriften für die Aufsichtsräte spöttisch das Mini-Quötchen. Die Vorstände wären wichtiger, denn da spielt die Musik.
Und da ist es freiwillig, ob jemand in den Vorstand berufen wird und eine Frau ist oder eben nicht. Und das zeigt sich auch im Ergebnis. Also die wenigsten Vorstandsplätze sind mit Frauen besetzt, es sind gerade mal 8%.
Tatsächlich liegt der Frauenanteil in den Vorständen bei deutlich unter 10%. Aber dort gibt es eben auch keinen Zwang zum Aufstocken. Vom deutlichen Anwachsen weiblicher Macht in den Führungspositionen der Wirtschaft kann also keine Rede sein.
Frauenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion ist ein Mann, der Hamburger Markus Weinberg. Zumindest teilweise muss er Cornelia Möhring beipflichten.
Ja, das ist das eigentliche Sorgenkind in Anführungszeichen bei der ganzen Frage. Wir haben das für die Aufsichtsräte ja bei börsennotierten und mitstimmungspflichtigen Unternehmen geregelt. Da gibt es jetzt die gesetzlichen stringenten Vorgaben. Bei der Frage Vorstände und Ähnliches ist es so, dass wir uns verständigt haben auf die Berichtspflicht und nicht sozusagen auf gesetzgeberische Vorgaben.
Wir reden miteinander im Altonaer Café Kleine Schwester, wo am frühen Nachmittag etliche Mütter mit Kleinkindern auf dem Schoß ihren Kaffee-Latte schlürfen. Wie ist denn das, in der CDU-CSU als Mann frauen- und familienpolitische Themen zu bearbeiten?
Ja, das mag der eine oder andere, mag in sich hineinlächeln. Ich kann nur sagen, es tut vielleicht ganz gut, wenn mal ein Mann Frauenpolitik als Sprecher mitentwickelt, weil man dann möglicherweise auch einen anderen Zugang hat zu den Themen, aber auch zu den Kollegen, die man ja bewegen muss.
Bewegung braucht es in der Konfrontation zu den Bedenkenträgern aus der Wirtschaft und dem Mittelstand. Deshalb, aber auch aus Sorge um die Eigentumsrechte der Unternehmen, ist in dieser Legislaturperiode keine strikte Quotenregelung für die Vorstandsebene beschlossen worden. Doch selbst da, wo es weibliche Vorstandsmitglieder gibt, kann von echter Frauenpower auf den Führungsetagen noch keine Rede sein. Das jedenfalls findet Monika Wulf-Mattis, einstige Vorsitzende der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr, später EU-Kommissarin. Auch sie engagiert sich heute für FIDA. Etliche Unternehmen hätten sich angesichts der Quotendebatte zwar bemüßigt gefühlt, die berühmte Alibi-Frau in den Vorstand zu holen.
Wenn Sie sich aber das Schicksal dieser Frauen anschauen, dann werden Sie in sehr vielen Unternehmen feststellen, dass die Frauen 1 bis 2 Jahre im Vorstand waren und dann wieder draußen. Und das erleben Sie nicht bei Männern, obgleich Sie davon ausgehen können, dass die Frauen, die es überhaupt dahin geschafft haben, ja nun auch schon handausgesiebt waren.
Greifen wir trotzdem ein paar positive Meldungen aus jüngster Zeit heraus.
Im Vorstand des Beauty-Konzerns Douglas Holding sind neuerdings alle Posten weiblich besetzt.
Sigrid Nikutta ist erste Chefin der Berliner Verkehrsbetriebe.
Barbara Lison ist neue Vorsitzende des Deutschen Bibliotheksverbandes, dem über 2100 Büchereien angehören.
Anke Schäferkort zählt als Chefin der RTL Group zu den mächtigsten Medienmanagern der Republik.
Nachfolgerin von Dagmar Reim ist Patricia Schlesinger als RBB-Intendantin und damit bleibt die Leitung des Senders in weiblicher Hand.
Die Süddeutsche Zeitung gibt Sonderhefte unter dem Titel »Frauen verändern die Wirtschaft« heraus. Darin enthalten ein Gender-Index mit einer Liste unter dem Titel »Wo Frauen in Führung sind«.
Die Beispiele ließen sich fortsetzen, immerhin. Das ändert jedoch nichts daran, dass viele Chefs einflussreiche Posten immer noch lieber an befreundete Männer vergeben. Monika Wulff-Matthies schildert, wie das funktioniert.
In der Regel ist es so, dass Manager sich aus dem Kreis ihrer Studienfreunde, ihrer Golfkameraden, ihrer Fußball-Fan-Kameraden ihren Vorstand zusammenbauen. Und dann lachen alle über dieselben Witze. Und sie haben eine Situation, wo eher die Frage, passt der zu mir, als die Qualifikation dasjenige ist, wonach ausgewählt wird.
Doch es geht um mehr als den Wohlfühlfaktor.
Es geht um Macht, weil da, wo eine Frau sitzt, kann kein Mann mehr sitzen. Und das führt eben dann zwangsläufig dazu, dass man sagt, also Moment mal, dann sind es doch eher wir, die das machen sollen. Und es ist ja ganz spannend, dass es ein Zitat gibt, wo Herr Zetsche, der natürlich gegen eine Quote für Frauen in Führungspositionen ist, sagt, wohin soll ich all die Männer aussortieren, zwangsweise in Rente schicken, damit überhaupt so viele Stellen frei werden? Das zeigt eben genau, es geht um Machtfragen. Es geht nicht um Qualifikation. Frauen haben in der Regel die bessere Ausbildung, sind enorm qualifiziert, sondern es geht einfach darum, dass Männer ihre Bastionen nicht räumen wollen.
Die FIDA-Vorkämpferin Kirsten Solke bemüht sich in norddeutschen Unternehmen, Männer zum Umdenken zu bewegen. Sie registriert dabei nicht nur Beharrungsvermögen, sondern auch andere Motive.
Ich treffe immer noch auf Widerstand. Und zwar liegt der Widerstand darin, dass man einfach glaubt, dass durch eine solche Quote, die ja aber eine Geschlechterquote ist, also nicht eine reine Frauenquote ist, dass eine solche Quote irgendwo ein Einfluss auf das Unternehmen und auf eine Unternehmenskultur erfolgt.
Dabei gibt es mittlerweile Studien, denen zufolge es den Unternehmen gut tut, wenn Frauen das Sagen haben. Also, der Einfluss ist erwünscht. Die Ziele umschreibt Staatssekretärin Elke Ferner.
Wir haben ja heute in den Führungsgremien der Wirtschaft häufig sozusagen ja, sehr ähnliche Typen, die da sitzen. Ja? Und das Wichtige ist eigentlich, dass Vielfalt in den Führungsebenen sitzt, damit eben auch sehr unterschiedliche Sichtweisen mit in Entscheidungsprozesse eingebracht werden können.
Mehr als das. Atmosphäre und Gesprächsklima verändern sich, sagt Kirsten Solke.
Einmal weiß man, dass in dem Miteinander zwischen Mann und Frau auch auf der operativen Ebene eine völlig andere Gesprächskultur und eine Verhaltenskultur herrscht. Das bestätigen auch die Männer, die eben mit einem Mal Frauen in einem Gremium miterleben. Sie merken, dass es besser wird.
Anderswo in Europa werden diese Vorteile durchaus gesehen. Als Mutterland der Frauenquote gilt Norwegen, wo schon seit 2008 der gültige Zielwert 40% gesetzlich vorgeschrieben ist. Übrigens waren dort die neu bestellten weiblichen Aufsichts- und Verwaltungsratsmitglieder im Schnitt 8 Jahre jünger als die Vorgänger und weniger stark mit dem jeweiligen Unternehmen verbandelt. Solche Erkenntnisse haben sich hierzulande noch nicht allenthalben herumgesprochen. Schade, findet Monika Wulff-Matthies.
Ich sehe auch wenig, dass Unternehmen und Unternehmensführer es überhaupt auch nur peinlich finden, wenn sie keine Frau vorweisen können. Das wäre ja mal der erste Schritt, dass man sich unwohl fühlt, wenn man sagen muss, ja sorry, wir haben niemanden. Das haben wir noch nicht erreicht. Und ich denke, die Frauen müssen weiter drängeln, damit sie eben nicht als Fremdkörper dann von oben reinkommen und sich in der Kultur nicht zurechtfinden, sondern damit sie genau wissen, mit welchen Kerlen sie es da zu tun haben.
Drängeln sie denn überhaupt? Von öffentlichem Druck ist zurzeit nicht viel zu spüren. Außerdem, insbesondere junge Frauen empfinden Quotenregelungen als überflüssige bis peinliche Krücken.
Erfahrungen mit der Diskriminierung machen die Frauen heutzutage eben nicht mehr mit 20, sondern eher mit 30. Nämlich dann, wenn es um die Chancen für den beruflichen Aufstieg geht. Einen solchen Lernprozess beschreibt auch der frauenpolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Markus Weinberg.
Nochmal, die jüngere Generation ist da eher, dass sie das nicht möchten. Die sagen, ich bin Talent, ich bin begabt und ich will nicht mit Quoten und Quoren irgendwie Zwänge ausüben. Das kann ich übrigens gut nachvollziehen. Ich wollte es auch nie. Ich habe immer gesagt, die Freiheit, eine freie Gesellschaft, die entscheidet doch schon sozusagen individuell die Dinge. Ich muss nur feststellen, dass halt die Freiheit auch eingeschränkt sein kann, gar nicht mal bewusst, sondern unbewusst. Und da muss man hier und da tätig werden.
Gibt es vielleicht noch eine andere Ursache dafür, warum wir in Deutschland trotz mancher familienpolitischer Verbesserungen langsam vorankommen? Sicher, bei der Vereinbarkeit von Job und Familie hat sich in den vergangenen Jahren viel getan. Momentan werden so viele Babys geboren wie lange nicht. Dank Elternzeit und dank der jungen Väter, die heutzutage deutlich mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen, als das noch in früheren Generationen der Fall war. Und unter den 20- bis 30-jährigen Frauen hat sich eine neue feministische Bewegung etabliert, die in den sozialen Netzwerken gegen sexuelle Belästigung kämpft. Trotzdem ist in Deutschland gegenüber anderen Ländern noch viel aufzuholen, meint jedenfalls die frühere schleswig-holsteinische Frauenministerin Gisela Bürk.
Wenn ich darüber nachdenke, was eigentlich der Grund dafür ist, dass es in Deutschland so verdammt schwer ist, Gleichheit zu erreichen im Verhältnis zu anderen europäischen und westlichen Ländern, dann glaube ich, hängt es damit zusammen, dass der Wert der Gleichheit oder der kulturelle Begriff von Gleichheit in Deutschland nicht nur nichts wert ist, sondern eher negativ belegt ist. Gleichheit gilt nicht als erstrebenswertes Ziel, gilt als Gleichmacherei.
Es ist kein deutsches, es ist ein westdeutsches Phänomen, meint Elke Ferner. In der Berufswahl waren Frauen im Osten deutlich weiter und das Lohngefälle zwischen Männern und Frauen ist dort geringer.
Und das liegt für meine Begriffe daran, dass das Thema Vereinbarkeit in den 60er, 70er Jahren ausschließlich ein Frauenthema war. Dass damals es ja auch noch Gesetze gab, die es dem Ehemann erlaubt haben, darüber zu bestimmen, ob die Frau erwerbstätig sein darf oder nicht. Er konnte ihr sogar ohne ihre Zustimmung den Arbeitsvertrag kündigen. Es geht einfach darum, dass die ganzen Rahmenbedingungen, die wir in Deutschland haben, eigentlich im Großen und Ganzen immer noch auf das Einernährermodell ausgerichtet sind.
Um partnerschaftliche Modelle für die Gestaltung der Lebenssituation zu praktizieren, können wir uns noch manches von den skandinavischen Ländern abgucken, sagen Experten. Auch im Steuerrecht, im Arbeitszeitrecht oder auch mit Angeboten an die mittlere Generation, etwa für die Betreuung ihrer pflegebedürftigen Eltern.
Was in der Wirtschaft immer noch in den Kinderschuhen steckt, hat sich in der Politik längst etabliert. Aber auch dort nach einem mühsamen, von Einwänden und Widerständen geprägten Werdegang in Bund und Ländern.
Bei den Grünen sind fast alle Spitzenpositionen in Partei und Parlamenten doppelt besetzt. Bei Kandidaturen hat erst eine Frau, dann ein Mann Zugriff auf einen Listenplatz. In den späten 80er Jahren rang sich die SPD zu einer Quote von mindestens 40% auf aussichtsreichen Plätzen durch. Die CDU kennt seit den 90er Jahren die etwas weichere Form des Quorums von 30%. Auch die Linke wartet inzwischen mit männlich-weiblichen Spitzenduos auf. In der FDP freilich gibt es bis heute keine Mehrheit für Quotenregelungen. Die AfD hat zwar eine Vorsitzende, hält aber ansonsten nichts von Gendermaßnahmen. Schauen wir auf den gegenwärtigen Bundestag. Von 631 Volksvertretern sind 230 Frauen, also ein gutes Drittel. Das wäre durchaus steigerungsfähig, findet die CSU-Abgeordnete Dorothee Bär, die vor gut 5 Jahren kräftig dafür stritt, dass auch ihre Partei sich endlich zu einer Quote durchringen möge, zumindest auf der kommunalen, der Landes- und Bezirksebene, was nach heftigen Kämpfen auch gelang.
Damals war das Hauptargument, die Frauen sind nicht da. Und man hat wirklich festgestellt, kaum war die Quote eingeführt im Bezirksvorstand, im Parteivorstand, waren die Frauen plötzlich da. Sodass wir jetzt die Situation haben, dass auch nicht jede Frau gewählt wird. Wo es dann auch immer heißt, ja, ist doch ganz schrecklich, jetzt müssen Frauen gegeneinander kandidieren. Also ich habe jetzt keine Frau kennengelernt, die das wahnsinnig gestört hat, sich da auch einem Wettbewerb zu stellen.
Heute ist die 38-Jährige mit Wahlkreis Bad Kissingen parlamentarische Staatssekretärin im Bundesverkehrsministerium und hat dafür gesorgt, dass in ihrem weiträumigen, schwarz möblierten Büro neben der deutschen und der bayerischen auch die fränkische Flagge aufgestellt wurde.
Freilich, dass die CSU immer noch die Partei der gestandenen Mannsbrüder ist, kann sie angesichts der mageren Zahl von gerade mal 14 weiblichen Mitgliedern der insgesamt 55-köpfigen CSU-Landesgruppe im Bundestag nicht leugnen.
Im Übrigen, niemand braucht sich über die angebliche Bevorzugung von Frauen zu ereifern, solange es andere Regelungen gibt, die Dorothee Bär als Hinterkopfquoten bezeichnet. So läuft das in Bayern.
Also wenn festgelegt ist in einer Partei, dass zum Beispiel auf der Europaliste unter den ersten 7 Plätzen aus jedem der 7 Regierungsbezirke jemand zu sein hat, wenn ein Vertriebener dabei ist, wenn ein Landwirt dabei ist, dann sind es ja auch Quoten. Dann ist es vielleicht keine Frauenquote. Ich habe immer damals spaßhaft gesagt, wenn man eine vertriebene Bäuerin ist, am besten aus Franken und auch noch evangelisch, dann hätten wir eigentlich die besten Chancen auf einen der vorderen Listenplätze. Deswegen, Quoten gibt es immer. Und ob sich jetzt der Landwirt auf Platz 5 wahnsinnig diskriminiert fühlt oder sich als Quotenbauer fühlt, das ist auch nicht überliefert.
Eigentlich könnte man annehmen, dass in einem Land, das seit 11 Jahren von einer Kanzlerin regiert wird, das Thema Gleichstellung erledigt wäre. Angela Merkel gilt für sehr junge Leute schon als Normalfall.
Wir haben eine ganz große Kinder- und Jugendzahl in Deutschland, die es einfach von klein auf gar nicht anders kennen, als dass Deutschland eine Kanzlerin hat. Also so, dass auch viele Mädchen zu Hause fragen, ob eigentlich auch ein Mann in Deutschland Kanzler werden darf, weil sie es gar nicht anders kennen.
Sicherlich gilt, wo eine Frau es ganz nach oben geschafft hat, dürfte ihr Erfolg auch für Geschlechtsgenossinnen ein Ansporn sein. Gisela Bürk konstatiert:
Also man kann ja an dem Beispiel Merkel sehen, Frauen ziehen Frauen nach. Das heißt, wo sie Frauen in Chefpositionen haben, ist der Anteil der Frauen in gehobenen Positionen höher. Das hängt mit informellen Strukturen zusammen. Das hängt damit zusammen, dass Frauen auch mehr Frauen kennen. Und das heißt, es ist einfach ein Instrument, was praktisch ist und praktisch funktioniert.
Weibliche Solidarität? Längst nicht überall. Die FIDA-Aktivistin Kirsten Seuke plaudert aus ihrer Erfahrung in Aufsichts- und Verwaltungsräten. Sitzen da erst einmal Frauen, kommen sie noch lange nicht auf die Idee, andere zu empfehlen oder gar anzuwerben. Vielleicht, weil sie nach den Mühen des eigenen Aufstiegs weibliche Konkurrenz befürchten?
Also die Motivationslage ist bei jeder Frau sicherlich unterschiedlich, aber das könnte ich mir vorstellen, ist eines der Argumente.
Doch das Beispiel erfolgreicher Aufrückerinnen dürfte doch wenigstens wie ein Vitaminstoß fürs eigene Selbstbewusstsein wirken. Das bestätigt Dorothee Bär.
Für Frauen auf jeden Fall, bei Männern ist es dann erst so, dass es heißt, ihr habt doch schon eine Kanzlerin, was wollt dann eigentlich noch? Das ist dann immer so das Hauptargument oder dieses, jetzt brauchen wir aber auch mal wieder eine Männerquote, hahaha. Das kommt dann natürlich auch. Aber ich finde nicht nur Frauen in politischen Führungspositionen, natürlich auch in Wirtschaftspositionen, so wie man halt auch Vorbilder hat. Sowas fehlt auch in Deutschland, dass man sagt, ja, man kann sich auch mit einer Frau in einem Start-up, in einem etablierten Unternehmen, wenn es eben mal eine BMW-Chefin gäbe oder Daimler oder Siemens, das wäre natürlich auch noch mal eine ganz andere Strahlkraft. Das wäre wirklich äquivalent auch zu einer Kanzlerin.
Zurück zur Wirtschaft. Das zähe Ringen um Quoten in den Gremien hat zweifellos das Bewusstsein für den Frauenmangel in anderen Bereichen geschärft. Augen und Ohren offen halten, lautet die Empfehlung, zum Beispiel mit Hilfe von Kampagnen in den sozialen Netzwerken gegen männerdominierte Veranstaltungen.
Wenn tatsächlich rein männliche Podien sind, dass man das auch öffentlich anprangert, das mache ich immer, wenn ich irgendwo sehe, es gründet sich ein neuer Verband und das sind halt 5 Vorstandsposten, 5 Männer. Auch bei Talkshows, wenn die einzige Frau, wenn man Glück hat, noch die Moderatorin ist, dass man immer wieder auf diese Themen eingeht und auch eine Öffentlichkeit dafür sensibilisiert, das finde ich ganz wichtig.
So hat denn die langwierige Diskussion um verbindliche oder freiwillig einzuführende Quoten die gesellschaftlichen Realitäten zwar noch nicht nachhaltig verändert, aber sie bewirkt, dass über die Gestaltungsmöglichkeiten und die Repräsentanz der Frauen in Führungspositionen intensiver nachgedacht wird. Das allein wertet Elke Ferner als großen Fortschritt.
Ich glaube, viele Unternehmen befassen sich jetzt erstmals überhaupt mit dem Thema Frauenförderung im eigenen Unternehmen und gucken, welche Talente haben wir denn da in den Unternehmen. Und die werden dann auch die Talente fördern, wie das beispielsweise die Telekom schon längst macht.
Und es gibt positive Nebenwirkungen. So hat die Debatte um die Besetzung von Aufsichtsräten zugleich die Diskussion um Positionen von Frauen im Kulturbetrieb beflügelt.
Also Pro-Quote-Regie ist entstanden und kämpft dafür, dass zum Beispiel öffentlich geförderte Filmproduktionen paritätisch verteilt werden und auch Regisseurinnen und so weiter davon profitieren. Es hat bewirkt, dass wir einfach auf die ungleiche Verteilung von Ressourcen zwischen den Geschlechtern stärker geguckt haben und damit auch andere Themen mehr nach vorne geholt haben. Das finde ich war eigentlich der Haupterfolg dieser ganzen Quotendiskussion und darin besteht meiner Ansicht auch der Schlüssel.
Es gibt Gesetze, die nachvollziehen, was die Bedürfnisse der Menschen schon seit längerer Zeit verlangen. So war es zum Beispiel beim Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz oder bei der vor kurzem beschlossenen Verschärfung des Sexualstrafrechts mit dem Grundsatz »Nein heißt Nein« bei Vergewaltigungen. Andere Gesetze helfen dem Umdenken auf die Sprünge. Das Gesetz zur Frauenquote in den Aufsichtsräten ist ein Teil dieser Veränderungen. Auch wenn noch viel Luft nach oben bleibt, wie Frauenministerin Schwesig anlässlich der ersten schüchternen Erfolge sagte.
NDR Info, Forum am Sonntag. Auf der Kriegsspur zum Erfolg. Warum die Frauenquote in der Wirtschaft so schleppend vorankommt. Von Cornelie Sonntag. Es sprachen die Autorin und Peter Behringer. Technik Dennis Pfennig. Redaktion Verena Gonsch. Regie Marco Pauli.
NDR Info. Forum am Sonntag.